Also Björn, wenn das jetzt hier schon wieder so losgeht, dass du bei Kuschelrock nur ans Einschlafen denkst, ganz ehrlich.
Das ist meine subversive Art zu kritisieren, dass der Kuschelrock oft gar nicht mal so kuschelig ist, sondern...
Also bevor du unromantischer Klotz jetzt hier gleich wieder die Oberhand gewinnst, Schmusedecke raus und Intro möglichst schnell bitte.
Team Tonträger präsentiert Sampler Stories. Julia Röhl und Björn Strössner über die besten, naja, sagen wir mal, die interessantesten Sampler der Popgeschichte. Diesmal
Kuschelrock, Seite 1 bis 3.
Gibt's nicht nur als Podcast pur, sondern auch mit Musik. Alle Infos auf samplerstories.de.
Na gut, dann hocke ich mich jetzt halt mit einer schönen Tasse Tee aufs Bärenfell vor den Kamin.
So wollte ich das hören. Denn ganz ehrlich, ja, manche Songs sind vielleicht ein bisschen zum Einschlafen, gebe ich dir recht. Aber an sich ist das eine schöne, schmusige, kuschelige Platte.
Deutschlands Schlafzimmer-Soundtrack Nummer 1. Immer eine geschickte Mischung aus aktuellen Hits und Klassikern. Und es hat ja in den 80ern begonnen und damals war eben noch nichts mit Streamen. Da war man aber sehr, sehr dankbar, dass man so eine schöne Mischung aus möglichst vielen Klassikern und möglichst vielen aktuellen Hits auf einer CD, LP oder MC zusammen bekommen hat. Und tatsächlich war für mich Kuschelrock auch immer Musik, auf die man sich mit den Eltern einigen konnte. Also meine Eltern waren jetzt keine Popmusik-Hasser, aber jetzt auch nicht unbedingt Popmusik-Fans. Das heißt, wenn zu viel E-Gitarre dabei war oder wenn gar einer gerappt hat, schwierig. Kuschelrock war da eben perfekt, weil das war immer alles sehr melodiös und eigentlich auch immer ein bisschen sanfter. Konnte man eben auf langen Autofahrten gut miteinander hören oder auch beim gemütlichen Frühstück am späten Sonntagvormittag.
Schön. Wir hören den allerersten Kuschelrock, erschienen am 23. November 1987, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Also alles richtig gemacht, würde ich sagen, oder?
Ja, da kannst du dich gut dran erinnern, dafür, dass du damals gerade minus 6 Jahre alt warst. Also marketingtechnisch wirklich top. Bei der Songauswahl habe ich gleich noch einiges zu meckern.
Ja, aber war trotzdem ein ganz schöner Verkaufserfolg. Alle Jahre wieder. Was schenke ich denn der Ding? Och, die neue Kuschelrock.
34 reguläre Kuschelrocks gibt's mittlerweile, dazu auch einige Spezialausgaben. Wir hören eben mal, wie das alles begann im Herbst 1987 mit 3 LPs, 2 MCs oder 2 CDs. Die unterschiedlichen Medien waren in der Songreihenfolge auch immer ein bisschen anders zusammengestellt, da müssen wir uns jetzt entscheiden.
Wir haben hier jetzt die Variante mit 3 LPs. Heute legen wir Seite 1 bis 3 auf und den Rest gibt's dann beim nächsten Mal. So, dann wird jetzt mal gefälligst gekuschelt jetzt hier mit dem Spandau Ballet und Through the Barricades.
Und da geht's ja schon los. Denn die Nummer klingt schon kuschelig, ist aber vom Text her eher tragisch, wie eben auch Romeo und Julia. Ballade heißt eben nicht immer gleich Liebeslied. Also oft ist es ja auch ein Das mit der Liebe ging immer gründlich in die Grütze Lied. Ich finde auch immer das so schlimm, wenn dann Leute sich bei der Hochzeit James Blunt und You're Beautiful wünschen.
Ja, das ist auch ein Klassiker.
Oder wie oft habe ich im Radio gehört, och, Mad World, so ein schöner Schmuser. Dann habe ich mir gedacht, och, Herr Radiokollege, was für ein Stümper. Ja, das zieht sich bei Kuschelrock ebenso durch. Auf einer Kuschelrock-CD ist auch drauf Where the Wild Roses Grow von Nick Cave und Kylie Minogue. Also, er haut ihr da im Text einen Stein auf die Rübe. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde das nicht ganz so kuschelig.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Bei manchen Songs auf dieser Platte ist mir aufgefallen, ja, okay, es hat irgendwas mit Liebe zu tun, aber halt jetzt nicht immer unbedingt sonderlich schön romantisch, ne? Oder was, wo ich jetzt denke, Mensch, da verliebe ich mich jetzt aber richtig.
Also Through the Barricades ist auf jeden Fall ein wunderschöner Song und auch die Geschichte ist es ja wert, erzählt zu werden. Auch ein Zeitdokument der 80er. Es geht da um eine tragische Liebesgeschichte im Romeo und Julia-Style vor der Kulisse des Nordirland-Konflikts. Also ich fand es damals toll, den in meiner Plattensammlung zu haben. Aber wie gesagt, im Zusammenhang mit Kuscheln...
Ja, absolut, bin ich bei dir.
Will ich wirklich eine Liebesgeschichte ohne Happy End im Hintergrund laufen haben, wenn ich hier irgendwie die Beleuchtung dimme und was weiß ich was noch alles mache?
Ja, eher kontraproduktiv. Sehe ich ähnlich wie du auf jeden Fall.
Dann sind wir uns ja einig, können wir schon aufhören.
Ja, oder wir gehen halt erstmal einfach zum nächsten Song, Björn. Anita Baker, Sweet Love.
Ein Lied, das du wahrscheinlich nicht so recht mitbekommen hast, kann ich mir vorstellen.
Absolut gar nicht. Das wäre genau meine erste Assoziation gewesen. Noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ist ein schöner Song, aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Ich sag's, wie es ist.
Bei mir war es genau der Effekt, dass ich sage, das ist der Spaß an diesem Podcast. Ich entdecke was wieder, was ich lange nicht gehört habe. Und Anita Baker war eben so Mitte, Ende der 80er eine ganz große Soul-Stimme, war eben sehr erfolgreich in den amerikanischen Charts und auch in den englischen. Bei uns in Deutschland so der Geheimtipp. Ja, das Album war schon so ein bisschen, ja, tolle Stimme. Aber natürlich die Produktion des Songs Sweet Love, da merkt man es auch ganz deutlich, das sind schon die 80er und das muss man schon mögen, was da an Soundeffekten draufgeklatscht worden ist. Ja, auf jeden Fall Anita Baker mit in dieser Phase sehr erfolgreich, ganz viele Grammys bekommen und trotzdem aber eben jetzt nicht so, wenn man das vielleicht jetzt unbedingt vergleichen will mit Whitney Houston oder wie mit Adele, wirklich so weltweit, boah, Anita Baker, sondern doch immer im entscheidenden Moment eher ein bisschen schüchtern und zurückgezogen und deswegen nicht so der ganz große Star.
Aber das ist witzig, genau die Assoziation habe ich nämlich auch zu diesem Song gehabt. Wie gesagt, kein schlechter Song, alles fein, aber wir kommen da später noch dazu. Später kommt dann irgendwann auch Tina Turner und da dachte ich mir so, aha, now you're talking. Also es war schon so ein bisschen so einen leichten unterm Radar fliegen Vibe hatte ich da irgendwie von ihr.
Dann bin ich jetzt aber mal gespannt, was du zur Cutting Crew sagst mit I've Been In Love Before. Cutting Crew, auch in deiner Heimatstadt wird es einen Friseurladen geben, der so heißt.
Vermutlich. Dazu sage ich eigentlich nur Keyboards in der Wüste, ernsthaft.
Du spielst auf den Videoclip an.
Oder allgemein alle Instrumente in der Wüste. Also sorry, aber das Video geht gar nicht.
Also es gibt zwei Videoclips. Wir haben in unserer Playlist die europäische Version. Es gibt noch eine US-Version. Und das bewundere ich auch grundsätzlich bei Videoclips, dass also Menschen mit der E-Gitarre durch die Landschaft laufen und munter auf die E-Gitarre einklampfen. Und man möchte ihnen zurufen, du hast keinen Strom, du Depp. Ja. Aber andererseits war es vielleicht einfach die Vorstufe von MTV Unplugged.
Oh, guter Punkt. Auf jeden Fall.
Cutting Crew hatten eben einen Mega-Hit mit I Just Died in Your Arms Tonight. Ja. Und das war die Nachfolgesingle. Und da schau her.
Großer Fan.
Und du wirst gleich noch ein größerer Cutting Crew-Fan, wenn ich dir sage, dass der Sänger Nick Van Eed einen deiner Lieblingssongs mitproduziert hat. Nämlich Believe von Cher.
Nein! Okay, alles in Ordnung. Stellt euch in die Wüste mit allen Instrumenten, die ihr habt. Ist mir wurscht.
Also der hat ganz gut die Kurve bekommen. Ist noch als Cutting Crew auf 80er-Festivals unterwegs und hat eben auch viel für andere mitgearbeitet. Und seine erfolgreichste Tat war eben, das Demo für Cher und Believe mit zusammenzuschrauben. Er war auch noch im Gespräch als Nachfolger von Phil Collins bei Genesis. Das wird heute auch noch Thema sein, sowohl Phil Collins als auch Genesis. Also er hatte den Job ganz knapp verloren gegen Ray Wilson von Stillskin. Aber wenn wir mal ehrlich sind und uns die Platte anhören, die da entstanden ist, er hat jetzt nicht wirklich viel versäumt. Also würde ich fast sagen, auch in diesem Zusammenhang sehr viel richtig gemacht.
Alles in Ordnung. Und der nächste Track ist, glaube ich, was, wo dein Herz sehr dran hängt, Björn.
Weiß warum.
Oder zumindest am Video.
Warum?
Breathless von Victor Laszlo.
Erstmal kommt es dir wahrscheinlich komisch vor, da singt eine Frau und die heißt Victor Laszlo.
Ist mir tatsächlich nicht komisch vorgekommen, weil das, wie ich meine zu wissen, einfach ein Künstlername ist.
Genau, bezieht sich auf eine Figur aus dem Film Casablanca und immer wenn wir über Filme reden, kann ich ja gleich den Satz hinterher schieben, ein Film, den du wahrscheinlich nicht gesehen hast.
Selbstverständlich habe ich Casablanca gesehen, also bitte Björn, jetzt hört's aber auch auf.
Okay, und hinter der singenden Victor Laszlo verbirgt sich eine Dame namens Sonia Dronier. Geboren in Frankreich, wurde dann aber immer als Belgierin vorgestellt. Also sie ist, glaube ich, als Kind dann nach Belgien gezogen und war eben als Model recht erfolgreich, als Sängerin. Und jetzt wirst du auch gleich sie in dein Herz einschließen, denn sie hat 1987 den Eurovision Song Contest in Belgien moderiert.
Ja, da hat sie mich wieder. Okay, alles klar.
Wer da gewonnen hat, wird auch Thema sein in der nächsten Podcast-Folge beim zweiten Kuschelrock-Teil. Und in diesem Zusammenhang lief eben auch Breathless ab und zu im Radio. Und bei uns ist sie dann erst 3 Jahre später so richtig bekannt geworden im Duett mit Stefan Waggershausen. Das erste Mal tat's noch weh. Beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und heute weiß ich, daran stirbt man nicht mehr. Hoppala, ich habe recht viele Schlagertexte in meinem Kopf. Ich fürchte, wir müssen auch bald einen Schlagersampler besprechen.
Ja, das schauen wir nochmal. Aber auf jeden Fall warst du doch ein großer Fan von dem Video, weswegen ich das so eingeleitet habe. Du hast gesagt mir im Vorhinein immer wieder, dieses Video ist so 80er.
Ja, ich habe tatsächlich dieses Video auch gerade erst entdeckt in der Vorbereitung auf unsere Aufnahme hier. Ich habe das vorher nie irgendwo im Fernsehen gesehen und das ist aber wirklich eine Parodie auf alles, was so die 80er ausmacht. Also wenn du jemandem erklären willst, was war denn das mit diesen 80er Jahre Yuppies? Ja, genau so war's. Also wenn ich die Nummer nur höre, denke ich mir, naja gut, das ist so ein Schade-Abklatsch. Also da hat halt irgendjemand gesagt, ah, wir nehmen eine, die sieht so ähnlich aus und häkeln der auch irgendwie ein Lied mit pornösem Saxophon dahin und dann ist das so ein bisschen Schmusi-Pop und vom Text her ja, so ein bisschen Groschenromanseite der neuen Revue oder wie das damals alles hieß. Quick gab es damals noch, ja, da standen so Geschichten drin und das wurde hier vertont. Aber der Videoclip reißt es halt dann doch wieder raus, weil das wirklich so dieses Yuppie-Gedöns parodiert. Also wir sehen schöne Menschen, eine schicke Wohnung, man nimmt sich erstmal einen gepflegten Drink, legt dann auf dem High-End-Plattenspieler diesen, ja, Edelpop, nenne ich es mal, auf. Und dann räkelt sich die Frau in Designerklamotten lasziv auf dem Bett. Das geht nicht nur mit Kuschelrock, das geht vor allem mit Viktor Laszlos Platte. Das wird uns das Video erklären. Fast hat es mich überzeugt.
Allgemein muss ich sagen, dass ich bei diesem Kuschelrock sehr, sehr unsere YouTube-Playlist empfehle, weil es lohnt sich wirklich, diese ganzen Videos mal anzuschauen. Da sind einige Highlights dabei.
Die 80er halt.
Gell? Schön war's.
Wie du ja aus eigener Erfahrung bestätigen kannst, so gut wie.
Der nächste Song auf unserer Kuschel-Rock-LP, Glory of Love von Peter Cetera. Hatte ich nur eine Assoziation dazu, Karate Kid? Fragezeichen?
Karate Kid 2, um ganz genau zu sein.
Entschuldigung.
Ein Film, den du auch nicht gesehen hast?
Doch, tatsächlich schon. Aber das ist wirklich, wirklich lange her tatsächlich. Also ich war jetzt nie ein Karate Kid-Fan, habe auch den Hype nie so richtig verstanden. War jetzt nicht, dass ich mir gedacht habe, boah, krass, den schaue ich jetzt irgendwie ständig. Und so ein krasser Klassiker hat mir einfach immer nie so viel gegeben. Habe ich irgendwann mal meinem Papa vor 12.000 Jahren gefühlt geguckt und dann war das Thema für mich auch abgehakt.
Ja, dann gehen wir mal bei Mr. Miyagi ins Trainingslager. Peter Cetera ist auf jeden Fall die Stimme der großen Hits von Chicago, also If You Leave Me Now oder Hard to Say I'm Sorry. Und ja, Glory of Love, da wird halt alles an Pathos ausgepackt, was geht. Ne? I am a man who will fight for your honor. I'll be the hero you're dreaming of. Also jetzt sind wir wirklich beim Kuschelrock angekommen und das sind halt auch Sätze, die kannst du einfach Steuerung C, Steuerung V bei deinem Parship-Profil irgendwie reindonnern, sogar bei Elite-Partner wahrscheinlich. Ja. Und dann weiß der Mensch deiner Wahl gleich, ja, die hat Kuschelrock zu Hause.
Ist auf jeden Fall ein Statement, würde ich sagen. Würde mich mal interessieren, wie weit man damit kommt. Vielleicht probiere ich das mal aus.
Und berichte uns in den nächsten Folgen.
Jetzt kommt natürlich aber ein Song, den ich sehr, sehr liebe. Eine Künstlerin, die ich sehr, sehr liebe, Tina Turner mit Two People. Ganz, ganz großes Kino, schon immer. Tina Turner ist auch so eine Künstlerin, die ich total durch meine Mama schon ganz, ganz früh kennengelernt habe. Ich habe das Gefühl, ich kenne Tina Turner schon immer so. Ich kann mich gar nicht an den Song oder den Moment erinnern, wann ich die das erste Mal gehört habe. Und ich fand die einfach immer super. Allein schon durch die Haare hat mich als kleines Mädchen extrem beeindruckt. Auch wieder sehr schön zu sehen in diesem Video. Da hat sie wirklich auch wieder alles gegeben. Fast ein bisschen shocking, wenn sie da durch den Regen rennt und auf einmal fällt da die ganze Frisur zusammen.
Kann dir nicht passieren.
Auf gar keinen Fall. Ja, aber auf jeden Fall ein ganz, ganz schöner Song auch. Und ich finde auch, also weißt du, da musst du gar nicht hingucken. Bei Tina weißt du immer sofort, das ist Tina. Einfach immer episch.
Ja, super Stimme, natürlich perfekt produziert. Mir fast eine Spur zu glatt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber vielleicht solltest du lieber den Text nehmen für dein Elite-Parship-Profil. Denn two people gonna stick together and love one another, save it for a rainy day.
Ja, ist doch schön.
Also da sind wir jetzt so im Kuschelrock drin, da platzen ja schon die Kopfkissen auf.
Ja, also das finde ich aber auf jeden Fall ist ein sehr gelungener Song für diese LP. Also der passt da voll rein, finde ich, trifft das Thema, schmusig. Wie gesagt, auch eine sehr, also ich meine, der Tina auch so eine sehr, sehr raurige Stimme hat, finde ich, passt das natürlich auch total zu diesem, wie man sich das jetzt vorstellt, Schlafzimmer-Kuschelrock-Feeling so, ne?
Und es geht genauso weiter, denn jetzt kommt eine der Engtanznummern schlechthin. Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. Eine Nummer aus den 60ern und wenn da die Orgel einsetzt, sehe ich immer schon irgendwie die Rauchschwaden aufziehen.
Ganz, ganz toll. Als ich die Platte gehört habe und dann der Song kam, wusste ich direkt, was ich danach für einen Film anmache, wenn ich fertig bin. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Okay, jetzt bin ich mal gespannt.
Radio Rock Revolution. Auf ganz vielen Soundtracks drauf, aber unter anderem auch bei Radio Rock Revolution.
Ah, okay.
Habe ich da, glaube ich, auch das erste Mal so wirklich wahrgenommen und mir so gedacht, Mensch, geiler Song. Aber allgemein, natürlich hat der Film einen tollen Soundtrack, wie der Titel schon erahnen lässt. So kam quasi meine Verbindung zu diesem Song.
Ich kann dir zwei Geschichten dazu erzählen. Du darfst wählen. Erst die romantische oder erst die unromantische?
Ich nehme erst die romantische.
Bei diesem Song haben sich Paul und Linda McCartney ineinander verliebt.
Oh!
Das war so die Zeit von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Da haben sich Paul und Linda schon mal so gesehen, aber konnten nicht wirklich viel miteinander sprechen. Und dann abends im Club, Paul steht schon an der Bar, Linda kommt rein und der DJ spielt A Whiter Shade of Pale. Und da war es um Paul geschehen.
Geht's schöner? I doubt it.
Und jetzt die unromantische. Sind wir mal ehrlich, der Text, ja? Da kann man auch die Frage stellen, ist das noch rätselhaft oder ist das schon Schmarrn? Also die singen da irgendwas von Fandango und von 16 Jungfrauen und alles Mögliche. Und der Titel an sich, A Whiter Shade of Pale, also ich würde das übersetzen mit fahler noch als fahl.
Bist aber auch immer so streng, Björn, weißt du? Das ist so ein schöner Song, einfach so zum Zuhören.
Ja, okay, also tatsächlich sagt der Texter, was fragt ihr mich eigentlich immer nach der Bedeutung? Es ist einfach nur ein Popsong, ja, lasst mich in Ruhe. Vernünftige und gesunde Einstellung. Tatsächlich finde ich aber die Geschichte eigentlich sehr schön, dass wohl ein Bekannter der Band eben zu seiner Frau, die nach einer durchzechten Nacht früh um 5:30 nach Hause gekommen ist, gesagt hat, du siehst ja noch fahler aus als fahl. You look like a whiter shade of pale. Ich finde es einfach deshalb so sympathisch, weil ich kann das nachvollziehen. Also ich sehe früh um 5:30 auch nicht viel besser aus.
Ja, ich glaube, tun wir alle nicht. Also gut für die Community.
Das Traurige, unabhängig davon, ob ich durchgezecht habe oder nicht.
Ja, mein Gott, 5:30 Uhr morgens, bei uns allen nicht unsere beste Zeit, glaube ich. Also auf den Punkt getroffen.
Und damit haben wir Seite 1 vom Kuschelrock schon durch.
Ernsthaft? Ging das jetzt so fix? Mensch, du.
Ja, die Plattennadel kehrt zurück. Wir können wenden, nochmal kurz abstauben und dann wieder starten mit Freddie Mercury, The Great Pretender.
Toller erster Song für eine neue Seite, würde ich sagen. Ich meine, Freddie geht ja wohl immer. Also auch da habe ich mich ein bisschen gefragt, Kuschelrock?
Gut, es war natürlich, als der Sampler rausgekommen ist, ein aktueller Hit und hatte wohl in manchen Ohren was Balladeskes, also rauf damit. Ich finde es eigentlich unglaublich.
Weil Freddie muss ja überall drauf sein.
Ich finde es eigentlich unglaublich, dass das nicht das Original ist, weil eigentlich stammt die Nummer aus den 50ern. The Platters hatten zuerst Erfolg damit. Aber der Text ist ja wirklich so wie gemacht für Freddie Mercury. Das war auch der Grund, warum er es gecovert hat. Aber eigentlich ist einfach The Great Pretender die Überschrift über Freddie Mercury.
Aber auch hier wieder der Verweis auf die YouTube-Playlist, dann auch ein grandioses Video, was einfach so toll zeigt, was Freddie halt auch immer einfach für einen Impact hatte für die ganze Szene und auch kulturell und so. Also, weil da ist einfach, wird Diversity ganz, ganz groß geschrieben. Viele Drags, sehr, sehr Genderbender und alle Leute in allen möglichen Outfits. Allgemein Freddie immer der König der Outfits. Und kein Schnurrbart hat Freddie da.
Genau, und wir sehen auch seine Aliase da alle wieder aus vergangenen Videos oder aus vorherigen Videos. Und stimmt, jetzt wo du sagst, das war dann die Phase, als der Schnurrbart wieder abkam.
Kann er sich erlauben, würde ich sagen. Der nächste Song auf Kuschelrock, Patti LaBelle, On My Own.
Da hast du jetzt Michael McDonald unterschlagen. Ich vermute auch, dass das tatsächlich ein Titel ist, den jemand, der 1993 geboren ist, nicht mehr so unbedingt kennt. Patti LaBelle und Michael McDonald, damals eben ein großes Duett, denn es sind wirklich zwei besondere Stimmen. Patti LaBelle von LaBelle, du kennst Lady Marmalade. Michael McDonald war bei den Doobie Brothers, die wir ja auch schon beim Party Powerpack hier abgefeiert haben. Und das ist jetzt eben auch wieder so ein Fall. Es ist natürlich eine Ballade und da schmachten sich irgendwie zwei Leute an auf den ersten Eindruck. Aber ja, wenn man sich den Text eben genau ansieht, ja, es ist eher ein Trennungssong.
Ja, und nicht nur den Text, sondern auch hier wieder, Entschuldigung, ich muss es schon wieder sagen, das Video, da wird es auch ganz deutlich. Genau bei dem Song habe ich mir das nämlich auch so notiert, was du gerade sagst. So, es ist halt so die klassische Herzschmerzszene, die da irgendwie abgebildet wird. Also sie singt gegen eine Fensterscheibe gelehnt und schaut in die Ferne. Er packt gerade irgendwie noch so seinen Koffer, also Splitscreen. Er packt gerade irgendwie seinen Koffer und ist am Weggehen. Und dann steht er am Ende noch irgendwie an so einer Küste, an so einem Fels und sie dann auf irgendeiner Brücke. Also geht's noch theatralischer und klischeehafter. Also ich glaube nicht.
Ja, was glaubst du? Ich bin auch jahrelang immer am Fenster gestanden und habe mit der Kaffeetasse in der Hand On My Own gesungen.
Dachte ich mir. Schöner wird's aber wieder mit Human League und zwar ihrem Song Human.
Ja, wobei eigentlich so viel schöner ist die Story jetzt auch nicht. Also Human League machen das so ähnlich wie beim großen Hit Don't You Want Me. Da erzählt ein kriselndes Paar ja auch die Geschichte aus der männlichen und aus der weiblichen Sicht. Der Mann fängt an mit, also ich habe dich betrogen, ich bin halt auch nur ein Mensch, I'm only human. Darauf sie so, während du weg warst, war ich auch mal sehr menschlich, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, hast du schon recht, also auch textlich wieder, aber das ist für mich so, ist jetzt natürlich ein persönliches Ding, der Inbegriff von einem Love-Song, was aber nur daran liegt, dass ich den gefühlt schon sehr, 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 sehr lange kenne und das so einer der ersten Songs war, die ich als kleines Mädchen irgendwie in Erinnerung habe aus dem Radio, die halt so sehr schmachtig und sehr schön balladig waren und ich damit halt deswegen das immer so assoziiere, weißt du, so rein vom Sound her sozusagen und ich glaube, deswegen habe ich da so diese Assoziation dazu.
Da treffen wir uns dann wieder, weil natürlich so als 80er-Jahre-Fan mag ich den Sound einfach auch sehr. Allerdings, es ist zwar mit der größte Hit von The Human League, aber auch der untypischste, denn sie haben sich da mal komplett in Hände von anderen Produzenten begeben, sind eben in die USA gefahren und das muss ein ziemlich mieses Klima gewesen sein bei der Aufnahme dieses Songs. Es wird berichtet, dass The Human League sehr viel Tischtennis gespielt haben und dann halt nur notdürftig ihr Zeug schnell eingesungen haben und dann geguckt haben, dass sie wieder zurückkommen.
Ja, man darf den Sport ja auch nicht zu kurz kommen lassen, ne?
Es gibt ein schönes Zitat vom Sänger Philip Wacke, der sagt auf die Frage, und aber schon guter Song, Human, oder? Magst du schon? I think I do. I've got to, really.
Geil.
Hat ja schon fast was Fränkisches. Schlecht ist es nicht.
Ich wollte gerade sagen, erinnert mich ein bisschen an deine Attitude. Und jetzt ein Song, den checke ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt, auf dieser Platte. Hot Chocolate mit No Doubt About It. Der fällt für mich vollkommen raus, ehrlich gesagt. Also sowohl musikalisch, beziehungsweise im Refrain checke ich es dann schon wieder. Da ist es natürlich schon wieder sehr balladig. Aber so diese ganzen Strophen, also sowohl vom Sound eher als auch irgendwie so die ganze, das Video, die Anmutung und so. Also wirklich, da habe ich mich echt gefragt, wo kommt der her und wer hat den da draufgepackt und warum?
Also ich hätte den jetzt auch eher auf einen Disco-Sampler gepackt. Des Rätsels Lösung liegt eben einfach in der Zeit. Also der Sampler ist Ende 1987 rausgekommen. Man hat da aktuelle Chartmucke mit draufgepackt und tatsächlich war die Nummer von Hot Chocolate damals wieder in den Charts. Also eigentlich ist es ein Lied aus dem Jahr 1980 und jetzt gab es aber gerade so in den Jahren 86, 87 sehr, sehr viele Oldies, die wieder rausgekommen sind und auch wieder in die Charts gekommen sind, unterstützt durch Jeans-Werbung, Soundtrack und so weiter. Und Hot Chocolate mit Your Sexy Thing waren eben auch in einem Remix plötzlich wieder der Hit. Everyone's a Winner wurde dann nochmal neu aufgelegt. Und weil das so gut funktioniert hat, hat man dann halt auch nochmal No Doubt About It in die Charts so reingeschoben und dann entsprechend auch beim Kuschelrock irgendwo war es halt bei drei nicht auf dem Baum und zack, war es drauf.
Ja, ein bisschen kriege ich auch schon den Eindruck, dass man auf diese Kuschelrock-Platte viele Sachen draufgepackt hat, weil sie halt gerade irgendwie aktuell und da waren. Haben sich ein paar kleine, wie ich finde, Fehler eingeschlichen. Aber gut.
Ja, dann sind wir ja beim Thema, nämlich bei Boy George mit Keep Me In Mind. Da war ich jetzt schon wieder gemeiner, als ich sein wollte.
Yeah,
Es war auch damals, als die Platte rauskam, ein aktueller Hit. Boy George, sicher ein großer Künstler, das war jetzt aber nicht sein größter Hit. Es war halt eine Ballade und war gerade aktuell, also hat es auf Kuschelrock gepasst.
Ja, hast du voll recht, sehe ich auch so. Wenn der jetzt nicht drauf gewesen wäre, hätte er mir wahrscheinlich nett gefehlt. Aber ganz prinzipiell bin ich ein riesen Boy-George-Fan auch. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine frühe Kindheitsassoziation, weil ich, glaube ich, 50 Trilliarden Mal gefühlt Do You Really Want to Hurt Me auf SingStar gesungen habe.
Okay.
War ich ein großer Fan von, definitiv, fand ich toll.
Da hätte ich dann gern mal eine Vorführung.
Auf keinen Fall. Das ist alles unter Verschluss.
Aber welcher Boy George ist denn dann dein Lieblings-Boy George? Weil es gibt ja eben diesen Culture Club Boy George mit den Rasterlocken, dann den Solo Boy George, der eben so ein paar Hits hatte rund um 87 bis 90, meistens mit rappelkurzen blondierten Haaren, schon auch mit sehr politischen Songs oft. Dann gab es ja diese Phase in den 90ern mit Jesus Loves You, wo er dann so, alle möglichen, so ein bisschen, hier mal ein bisschen Gospel, hier mal ein bisschen Hare Krishna Gesinge. Dann eben auch sehr viel Techno-ähnliche Platten.
Ja, die 100 Seiten des Boy George. Ich finde, jede Seite hat so ein bisschen was für sich irgendwie, aber ich glaube, da ich halt da so eine starke kindheitliche Prägung wieder mit habe, ist es definitiv so dieser Do You Really Want to Hurt Me? Boy George, also schon mit den Rasterzöpfen her. Und jetzt kommt wieder ein Künstler, kannte ich gar nicht, Cock Robin mit Just Around the Corner.
Ich finde hochinteressant, dass du sagst, ein Künstler, weil tatsächlich habe ich auch schon in vielen Plattenläden gesehen, dass es einsortiert wird als Robin Cock. Den hätte ich jetzt eher im Erwachsenenfilm vermutet. Aber Cock Robin ist eine Band. Eine Band, die sehr erfolgreich war in Europa, vor allem in Frankreich und auch im deutschen Radio immer sehr gerne hergenommen wird, weil es halt einfach wirklich so, ja, perfekter Edelpop ist. Schöne Melodien, textlich nicht ganz doof. Also ich mag's.
Absolut. Also da war ich auch ein großer Fan von. Das war für mich eine richtig schöne neue Entdeckung jetzt auf dieser Kuschelrock. Ich fand's super cool, hat mich auch wieder so ein bisschen aufgeweckt, wenn wir beim Thema Einschlafen sind, Björn, ne? Also da stehst du gleich dann wieder auf. Geht halt ein bisschen mehr nach vorne. Und ich mag die Gitarre auch in Kombination mit der Stimme total gerne. Also fand ich einen ganz, ganz tollen Song. Hat mich sehr positiv abgeholt. Was mich nicht so positiv überzeugt hat, ist die Monobraue, ehrlich gesagt. Aber ansonsten cooler Typ.
So genau habe ich das im Video jetzt gar nicht angeguckt. Aber
es war nichts zu übersehen, Björn. Wirklich nett.
Aber ich sichere mir auf jeden Fall jetzt mal die Rechte für das Wort Edelpop. Weil ich finde, da kann man viele dieser Kuschelrock-Songs schön drunter sammeln. Und vielleicht ist es auch eigentlich die bessere Bezeichnung als Kuschelrock, weil so rockig war der Sampler bisher nicht. Es war aber eher so Edelpop.
Das stimmt.
So Tina Turner, Edelpop. Victor Laszlo, so einigermaßen Edelpop. Und jetzt natürlich hier Kuschelrock at its best. Jennifer Rush, The Power of Love. Wusstest du, dass die Nummer im Original von Jennifer Rush ist? Denn eigentlich müsstest du die ja vor allem von Celine Dion kennen.
Ja, meine Notiz zu Power of Love kenne ich von Celine Dion. Habe ich tatsächlich auch das erste Mal von Celine Dion gehört. Auch wieder eine Künstlerin, die sehr gerne von meiner Mama gehört wurde. Daher kam es so. Aber ich kannte die Version von Jennifer Rush jetzt tatsächlich schon. Also ich wusste, dass das im Original von ihr ist. Aber kennengelernt anders.
Aber können Kinder der 90er denn Jennifer Rush einordnen? Weil das war ja wirklich ein deutsches Phänomen in den 80ern.
Jennifer Rush fand ich jetzt eine coole Nummer. Ich meine, es ist ja, die Celine Dion-Version ist ja recht gleich sozusagen vom Aufbau her und so. Aber tatsächlich hat mir die Stimme von ihr bei dem Power of Love wesentlich besser gefallen. Also eigentlich finde ich, bringt das so ein bisschen so was Roughes mit rein irgendwie. Und es wirkt halt so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen kerniger, aber halt so ein bisschen bodenständiger irgendwie.
Ja, warte mal ab, bis du die deutsche Version von Nino De Angelo gehört hast. Jennifer Rush heißt eigentlich Heidi Stern.
Oh, die Heidi.
Ich habe hier sogar noch ihren Original-Bravo-Steckbrief gefunden. Hobby, Maschinenschreiben. Kann man immer brauchen. Heidi Stern ist Tochter einer Pianistin und eines Operntenors. Also musikalisches Talent hat sie in die Wiege gelegt bekommen, um auch mal wieder einen Satz aus dem Radio-Standard-Repertoire zu verwenden. Mit 9 Jahren hat sie schon die erste Geige in einem begabten Orchester gespielt. Und dann hat der Papa irgendwann gesagt, oh, wir sind hier in New York und es ist doch ein sehr heißes Pflaster und da packe ich doch einfach mal meine Familie und wir ziehen nach Deutschland. Dementsprechend hat also Jennifer Rush lange in Deutschland gelebt und hat dann irgendwann Produzenten gefunden. Ja, und entweder du liebst ihre Musik oder du hast sie, auch die Stimme. Aber es war wirklich so ein Phänomen, dass sie in Deutschland unglaublich viele Platten verkauft hat. Also die ersten 3 LPs von Jennifer Rush waren Millionenseller. Und The Power of Love natürlich dann ein Welthit, made in Germany. Die Engländer lieben das auch in der Version von Jennifer Rush. Die Amerikaner haben es eben erst in den 90ern bei Celine Dion so richtig entdeckt.
Und dein Urteil über Jennifer Rush?
Ich sag's mal so, wenn ich irgendwie ein Lied von Jennifer Rush im Radio höre, schalte ich jetzt nicht um.
Ah,
ich kann verstehen, dass vielen die hohen Töne eher wehtun. Das ist so ein bisschen wie die 80er Jahre Mariah Carey, ja. Also da sagen ja auch viele, oh, tolle Popmusik, und viele sagen, um Gottes Willen, das sind Töne, die hört mein Hund noch, aber ich nicht. Und auch die Produktion, das ist halt sehr 80er. Ich kann damit schon irgendwie ein bisschen was anfangen. Es ist wirklich jetzt nicht meine Lieblingsmusik, die ich mir abends auflege, aber ich kann das ganz gut tolerieren.
Aber so ein ganz kleiner Fan ist der Björn schon. Ist ja auch in Ordnung, über Geschmack lässt sich ja nicht streiten.
Von Fan bin ich weit weg, das möchte ich hier nochmal unterschreiben.
Du hast leichte positive Assoziationen mit ihr und ihrer Musik.
Und noch so eine Unverschämtheit, dann klaue ich dir dein Smartphone und spiele dir Nino De Angelos Version von The Power of Love als Klingelton drauf. So, ich muss jetzt erstmal Platte wechseln. Wir sind mit Seite 2 von Kuschelrock 1 durch. Und jetzt wird Seite 3 aufgelegt. Und da sind wir ja schon fast wieder beim Thema Mariah Carey. Denn Without You von Nielsen kennst du ja wahrscheinlich von Mariah.
Tatsächlich finde ich diesen Song sowas von unfassbar nervig und ich habe ihn nicht zu Ende gehört. Ich sag's, wie es ist. Ich habe irgendwann weitergeskippt. Ich kann ihn nicht hören. Ich kann es nicht leiden. Wirklich nicht.
Also, Moment mal. Ich muss den Song, glaube ich, kurz retten. Ich glaube, der Song ist schon gut. Ich verstehe eben, dass man vielleicht sagt, naja, ich verstehe eben Menschen, die sagen, ah ja, okay, Mariah Carey, schwierig. Beziehungsweise bei jedem Mariah Carey-Song hast du ja auch immer das Phänomen, dass in jeder Castingshow einer auftritt und meint, er muss jetzt Mariah Carey machen und irgendwie Without You singen.
Und können tut's niemand.
Das Original der Nummer kommt von Badfinger. Das ist übrigens eine Frage, die oft auch bei irgendwelchen Kneipenquizzen abgefragt wird, weil jeder eben denkt, ah ja, die Originalversion ist doch von Nielsen. Nee, Badfinger war zuerst, dann Nielsen. Und auch damit haben die Macher von Kuschelrock zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn es geht auf der einen Seite eben als 70er-Jahre-Klassiker durch und auf der anderen Seite war es aber, als Kuschelrock erschienen ist, auch ein aktueller Hit nochmal. Und zwar war ein Film schuld. Zärtliche Chaoten mit Thomas Gottschalk. Ein Film, den du hoffentlich nicht gesehen hast.
Wirklich nicht, nee.
Ich habe sie alle gesehen. Ja, das ist also noch viel peinlicher, als zu sagen, ich finde Jennifer Rush jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich habe alle Thomas Gottschalk-Filme gesehen. Zum Großteil auch noch im Kino. Also ich habe wirklich Geld dafür bezahlt.
Ja, selbst schuld.
Und nicht einfach nur zu Unzeiten im Kabelfernsehen. Nein, ich fand das alles damals schweinelustig. Ganz große Gags, halt einfach nur alles müde Kralauer. Aber damals war das für mich die Krone des Lustigen. Und Zärtliche Chaoten hat ja die wunderschöne Geschichte erzählt. Da waren eben drei Männer. Das war Thomas Gottschalk, Michael Winslow aus Police Academy und Helmut Fischer, der Monaco-Franze. Die haben um eine Frau gebuhlt und dann wurde diese Frau schwanger. Und jetzt war das große Rätselraten, wer ist denn der Vater? Und da war Without You von Nielsen eben quasi der kuschelrockige Soundtrack zu dieser bezaubernden deutschen Liebesgeschichte.
Klingt ganz toll, ja.
Das Erste, was du jetzt tun wirst, wenn wir fertig sind, du wirst Zärtliche Chaoten gucken.
Muss ich. Ja, das ist alles in Ordnung und ich lasse dir da deinen Spaß, Björn, aber dieser Song holt mich wirklich maximal gar nicht ab. Egal in welcher Version, egal von wem. Und Zärtliche Chaoten hat mich jetzt auch noch nicht so ganz überzeugt, aber gut, vielleicht denke ich mal drüber nach.
Kommt auf deine Liste von Filmen, die du gefälligst bis zum nächsten Mal geguckt haben musst.
Oh, Käse. Kommen wir wieder zu schönen Dingen. Phil Collins und One More Night. Also das ist doch schön, oder? Also ich finde, das passt auch wirklich auf diese Kuschelrock-CD. Ist auch so ein bisschen, muss man ja auch sagen, dass es auch sinnvoll ist, auf so eine Platte mal so einen Song zu packen, finde ich, der vielleicht auch so ein bisschen im Hintergrund dudeln kann, weißt du? Also der ist super schön, super angenehm, aber drängt sich jetzt auch nicht so auf. Der läuft so schön im Hintergrund mit.
Oh, ich freue mich gerade, dass ich jetzt hier nicht Phil Collins vor dir verteidigen muss.
Überhaupt nicht. Ich mag Phil sehr gerne. Hängt auch an meiner Plattenwand.
Ich verstehe Menschen, die sagen, Mensch, Phil Collins, seit Another Day in Paradise singt er doch eigentlich nur noch Another Day in Paradise. Aber gerade eben seine Alben aus den 80ern, die haben wirklich viele coole Facetten. Ganz nebenbei hat er auch noch jede Menge für andere gemacht. Er hat da getrommelt, geschrieben, produziert. Und ich empfehle ausdrücklich, das wäre noch wichtiger für dich als Zärtliche Chaoten gucken, lies die Biografie von Phil Collins, am besten auf Englisch. Sie trägt ja den tollen Titel Not Dead Yet. Und natürlich ist Phil Collins kein Heiliger, aber einfach auch ein mit sehr viel britischem Humor gesegnet. Und die Anekdoten, die er erzählt aus seinem Leben, hat mich königlich amüsiert.
Tatsächlich muss ich sagen, da kann ich dich jetzt schon mal etwas glücklich machen, Björn. In diese Biografie habe ich tatsächlich schon reingelesen.
Oh, da schau her.
Weil das mal ein Weihnachtsgeschenk, glaube ich, von meiner Mama an meinem Papa war. Und als ich dann irgendwie mal, und mein Papa braucht halt immer so ein bisschen, bis er so ein Buch anfasst. Und dann war ich aber halt daheim und habe dann halt mal ein bisschen in diese Biografie reingelesen und hat mich schon abgeholt. Also werde ich definitiv mir zu Herzen nehmen und dann nochmal weitere Blicke reinwerfen. Obwohl ich sie halt auf Deutsch gelesen habe. Also vielleicht dann jetzt auf Englisch, wenn du das schon so sagst.
Dann vergiss wirklich zeitliche Chaoten und lies lieber ein gutes Buch.
Okay, das ist ein Deal. Finde ich gut. Und es bleibt wunderbar, denn jetzt kommt Elton John.
Sorry seems to be the hardest word.
Und auch das ist wieder ein Titel, bei dem ich sehr lange gebraucht habe, bis ich wusste, von wem der wirklich war.
Ach so, weil du gedacht hast, das ist Blue und Elton John, ne? Der hat das ja mit so einer Boygroup in den 2000ern nochmal aufgenommen.
Tatsächlich war ich großer Blue-Fan.
Ach, du warst das.
Und ich habe diesen Song darüber kennengelernt. Aber auch dann war es aber hinterher nicht mehr so, dass ich mir gedacht habe, ach Mensch, okay, das Original von Elton John. Sondern dann habe ich erst noch die Version von Mary J. Blige für Bridget Jones am Rande des Wahnsinns entdeckt. Und erst dann kam ich irgendwann auf Elton John. Also es hat ein bisschen gedauert. Aber die Elton John-Version natürlich definitiv die allerschönste. Aber auch hier frage ich mich, nicht so der schönste romantische Song. Also es ist natürlich ein Herzschmerz-Song, es ist eine tolle Ballade, ist ein toller Song, aber also in Stimmung komme ich da jetzt nicht, schon eher so traurig.
Ja, also hört man eher, wenn der Mensch, mit dem man Kuschelrock zusammen gehört hat, keine Lust mehr hat, mit einem Kuschelrock zusammen zu hören.
Genau so.
Der Musik-Nerd-Fact zu diesem Song ist, dass es eine Nummer ist, bei der es zum ersten Mal andersrum war, denn normalerweise hat Elton John einen Text geschrieben und sein genialer Partner Bernie Taupin dann irgendwie eine Melodie sich dazu ausgedacht. Hier war es eben umgekehrt. Bernie klimpert was am Klavier und dann fällt Elton spontan der Song dazu ein. Und nach diesem Songmonument, nach diesem Titel, der Musikgeschichte geschrieben hat, haben wir jetzt einen Fülltitel, The Bangles und Following. Nicht falsch verstehen, The Bangles, eine Band, die ich sehr mag und deren Lebenswerk wir auch bald bestimmt beim nächsten 80er-Jahre-Sampler zu würdigen wissen. Aber das war irgendwie die fünfte Single von einem Album. Man hat schon gar keinen Videoclip mehr dazu gedreht und es war auch überhaupt kein Hit.
Wundert mich auch nicht.
Und dann, es singt auch nicht die Frontfrau Susanna Hoffs, die meisten Bangles-Hits gesungen hat, sondern Michael Steele.
Zu den Bangles fällt mir eine Menge Gutes ein. Zu dem Song jetzt nicht. Ich hatte witzigerweise genau die gleiche Assoziation. Und ich wollte nämlich schon fragen dich, ob das wirklich ein Hit war, ob der mir einfach entgangen ist, weil ich mich wirklich viel mit den Bangles auseinandergesetzt habe, vor ein paar Jährchen mal, wo ich so meine Bangles-Phase hatte. Weil die natürlich jedem, der Gilmore Girls wieder geguckt hat, etwas sagen werden. Und bestimmt jeder, der die Gilmore Girls geguckt hat, die sehr mag, weil die da immer eine sehr große Rolle spielen. Aber der Song ist auch wirklich völlig an mir vorbeigegangen. Und da habe ich schon gedacht, Gott, ist das jetzt eine Bildungslücke? Aber da bin ich ja beruhigt, dass das anscheinend keine ist und man das wirklich diesen Song gut vernachlässigen kann.
Wobei, jetzt fällt mir doch noch ein, dass ich die Maxi-Single von Following habe. Allerdings nicht wegen Following, sondern weil auf der zweiten Seite der Bangles-Hitmix drauf war. Also ein Megamix aus anderen Bangles-Hits. Und das fand ich gut.
Geil. Kannst du mir den mal ausleihen?
Und dann hängst du die Platte an die Wand. Nein, das bleibt schön in meiner Sammlung, damit ich den immer hören kann.
Die Platten hängen ja nicht an der Wand. Die Plattencover hängen an der Wand, Björn.
Und auch jetzt im Internet, auf unseren Kanälen. Mein Vorschlag über den nächsten, über Boris Gardiner mit I Wanna Wake Up With You, gehen wir mal ganz schnell drüber hinweg, weil das ist so Lushi-Reggae, den mochte ich damals schon nicht. Ich weiß, es war Nummer 1 Hit in England. Ich weiß, das hören wirklich gerne viele Menschen zum Kuscheln. Ich weiß, es war auch bei uns in den Top 10, aber ich mag's nicht.
Meine Meinung zu Reggae kennst du. Eigentlich wollte ich mir verkneifen, weil ich schon wieder befürchtet habe, dass dann wieder kommt, oh, das ist ja aber gar kein richtiger Reggae und dies und das. Aber meinetwegen können wir schnell vernachlässigen, hab zu diesem Song wenig Gutes zu sagen.
Die nächste Nummer ist vielleicht nicht unbedingt musikalisch besser, aber die Geschichte ist wesentlich interessanter. Was war denn deine Assoziation zu Bonnie Bianco und My First Love?
Meine Version zu Bonnie Bianco, My First Love, war, dass ich es schade fand, dass es nicht Bonnie Bianco und Pierre Cousson mit Stay war. Denn da bin ich ein großer Fan von dem Song. Okay. Allein, weil ich Pierre Cousson so toll fand, als Mädchen, als mir meine Mama irgendwann mal La Boom gezeigt hat. Fand ich ganz, ganz toll.
Ich bin gerade wirklich erstaunt, was der Typ im Nachhinein noch für eine Wirkung auf Frauen hat. Weil tatsächlich ist es ja mal locker 10 Jahre vor deiner Zeit.
Ja, aber meine Mama hat das damals...
10 Jahre vor deiner Geburt
sogar.
Ja, aber
meine Mama hat das damals gesehen, hat mir dann irgendwann mal diese Filme gezeigt. Und der Typ ist auch einfach noch richtig schön anzusehen, wenn man irgendwie erst in den Nullern 10 war oder so.
Aha, aha, aha. Julia ist verliebt, Julia ist verliebt.
War ich damals tatsächlich ein bisschen, glaube ich.
Und da warst du nicht die Einzige und Bonnie Bianco durfte eben das machen, wovon ihr alle geträumt habt damals. Sie hat Pierre Cousson vor der Kamera geküsst, aber war nicht sehr begeistert davon. Die ganze Geschichte, also My First Love stammt genau wie das von dir angesprochene Stay aus dem Soundtrack zu Cinderella 80 beziehungsweise Cinderella 87. Auch ein Film, den du wahrscheinlich dann gesehen hast.
Nee, tatsächlich nicht.
Ach so, da hört es dann doch schon wieder auf. Okay, also, wer in der DDR aufgewachsen ist, kennt das eben als Cinderella 80. Im ARD-Sendegebiet ist es mit anderer Synchro gelaufen, als Serie unter dem Namen Cinderella 87. Und es ist eben die alte Aschenputtel-Geschichte verlegt nach Italien. Und es geht da um eine Sängerin, die sich beim Musizieren in einen Adeligen verliebt. Und das ist natürlich Pierre Cousson. Ohne zu wissen, dass das jetzt hier eben ein kleiner Prinz ist. Aber so nach circa 3 Stunden Rumgezicke, einigen Ohrfeigen und natürlich dem obligatorischen verlorenen silbernen Schuh gibt es dann auch ein Happy End.
Ski.
Wir reden ja immer noch von 1987. Die meisten Menschen haben nur 3 Fernsehprogramme empfangen. Und dann lief eben Sonntagvormittag im Winter, genau zu der Zeit, als alle Mädchen in Pierre Cousson verliebt waren, weil eben gerade La Boom auch wieder im Fernsehen gelaufen ist. Da lief eben dann Cinderella. Und das war plötzlich alles rund um Pierre Cousson ein Riesenthema in der Bravo. Und eben auch das Ausbuddeln dieser Serie war genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Das passte wie Kuschel auf Rock.
Also auch wieder verkaufsstrategisch alles richtig gemacht.
Also wenn man ja manchmal immer so ein bisschen lächelt, dass das Öffentlich-Rechtliche den Trends hinterherhinkt, da haben sie alles richtig gemacht. La Boom gezeigt, aha, Pierre Cousson. Alle Mädels wieder, oh, zack, Cinderella hinterhergeschoben.
Bam, bam, bam.
Und da eben viel Musik in dem Film zu hören war, hat sich das dann auch gleich wieder gut in den Charts bemerkbar gemacht. Das Liebesduett Stay war ein Nummer 1 Hit. Der komplette Soundtrack war ein Riesenerfolg. Und auch eben die Nummer hier, My First Love.
Eine runde Sache ist das, würde ich sagen.
Wer hat's geschrieben? Oliver Onions, also die Brüder, die auch die Musik für die Bud Spencer und Terence Hill Filme geschrieben haben.
Eieiei. Ei, ei. Der nächste Song auf Kuschelrock ist Genesis wieder. Was heißt wieder? Aber Genesis mit Tonight, Tonight, Tonight.
Ja, schon wieder Phil Collins. Das hätte man also wirklich ein bisschen schöner auseinanderziehen können, denn der Witz muss jetzt leider sein, das ist wirklich ein bisschen Phil Collins.
Entschuldige, mit sowas kriegst du mich ja.
Ist das so einfach?
Ja, doch, sorry, fand ich jetzt schon ein Gag. Also kann man machen.
So sehr ich die Nummer liebe, ich find's für Kuschelrock komplett fehlbesetzt. Also erstens ist es ja echt eine relativ aggressive Rocknummer. Und dann geht's, soweit ich den Text verstehe, ja eher um einen Rauschgiftdealer.
Ich hab's auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Und ich wollte es ehrlich gesagt nicht ansprechen, weil ich gedacht habe, vielleicht habe ich schon wieder was falsch verstanden. Aber dann habe ich da eine richtige Assoziation gehabt. Also auch Genesis mag ich auch sehr gerne. Wie gesagt, haben wir vorhin schon gesagt, Phil Collins, toll. Die Nummer jetzt hier an dieser Stelle.
Und es geht genauso seltsam weiter. The Everly Brothers, Bye Bye Love. Nochmal ein Oldie zum Schluss von Seite 3. Aber Entschuldigung, Bye Bye Love. Bye Bye Happiness, ist das Kuschelrock?
Naja, ich glaube, das fanden sie halt witzig, oder? Da dachten sich doch die Leute, die das zusammengestellt haben, so, ach komm, der letzte Song, da jetzt auf der Seite, Bye Bye Love, so weißt du, funny, nein, okay.
Dafür kommen dann auf Seite 4 die großen Kuschelklassiker, da schüttel ich doch auch gleich nochmal die Kissen dafür auf, dann hören wir auch noch mehr dazu, warum der Kuschelrock eigentlich Kuschelrock heißt. Und warum sich über den Namen heute noch ein paar tapfere hessische Radiohelden ziemlich ärgern. Bis dahin, kuschelt mit uns, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns weiter.
auf allen Kuschelkanälen.
Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter und abonniert Sampler Stories auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Mixcloud.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.